Radio. Das Thema.
Herzlich willkommen bei Domradio, das Thema. Die Sehnsucht ist eine Kraft, die Menschen zu allen Zeiten bewegt hat. Wohin? Darüber wollen wir in den nächsten 2 Stunden sprechen. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers. Um die Sehnsucht geht es in unserer Sendung, das Thema. Es ist ein Wort, das wir erst einmal erklären wollen, denn viele Bedeutungen schwingen mit. Monika Müller hat von Dr. Christine Möhrs vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim erfahren, was so alles in diesem Wort Sehnsucht steckt.
Sehnsucht. Im sprachgeschichtlichen Sinn besteht sie aus 2 Teilen, dem Sehnen und der Sucht. Wobei der Bestandteil Sucht schon sehr alt ist. Im Mittelalter trug er die Bedeutung Krankheit und wurde mit Pest und Aussatz in Verbindung gebracht. Dazu Dr. Christine Möhrs vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.
Dieses Wort Sucht hat sich dann über die Jahrhunderte ein kleines bisschen gewandelt. Es kommt immer noch in Krankheitsbezeichnungen vor. Aber es gab dann auch quasi noch so eine 2. Bedeutung von dem Wort Sucht, die sich dann quasi herausgebildet hat, nämlich so das intensive Verlangen nach etwas.
Soweit also die Sucht. Und das Sehnen? Das hat einen tiefgreifenden Bedeutungswandel hinter sich.
Das mittelhochdeutsche Wort Sehnen heißt auch sowas wie schlaff sein oder unglaublich müde sein, wenn ich es jetzt mal paraphrasieren müsste. Wenn man das dann jetzt wieder zusammensetzt, das Wort Sehnsucht, dann kommt man letztlich so in der heutigen Bedeutung zu einer Umschreibung, die man so vielleicht mit einem inniglichen oder fast schon schmerzlichen Verlangen nach jemandem oder etwas bezeichnen könnte. So findet man das dann auch in vielen Wörterbüchern.
Sehnen in der Bedeutung von Schlaffsein steht im krassen Kontrast zur Sucht. Diese Spannung zwischen den beiden Wortteilen passt aber ziemlich gut zum widersprüchlichen, bittersüßen Gefühl, das Wort bezeichnet. Außerdem haben noch weitere Einflüsse die Bedeutung der Sehnsucht geprägt, erklärt die Sprachwissenschaftlerin.
Es gibt eben auch sprachgeschichtlich die Theorie, dass das Wort Sucht auch semantisch ein wenig unter dem Einfluss des Wortes Suchen steht. Und dann, glaube ich, kommt man der Bedeutung des Wortes Sehnsucht nochmal eine kleine Spur näher, dass hier nämlich also ein ganz großes Suchen und ein Verlangen nach etwas in dem Wort Sehnsucht steckt.
Sehnsucht also als ein schmerzhaftes Verlangen und Suchen nach etwas oder jemandem. Christine Möhrs hat sich mit dem Wort intensiv auseinandergesetzt und die großen Datensammlungen des Instituts für Deutsche Sprache nach Wörtern durchsucht, die mit Sehnsucht in Verbindung stehen.
Das sind es beispielsweise Begriffe, die man zusammen mit Sehnsucht findet, so etwas wie Geborgenheit, Heimat, Freiheit, Leben, Ferne, Harmonie, und die stehen dann immer in so sprachlichen Verwendungen wie Sehnsucht nach. Ich finde, das zeigt ganz schön, dass diese Teilbedeutung Suche eben doch sehr stark in dem Wort Sehnsucht enthalten ist. Also immer die Suche nach Geborgenheit, die Suche nach Harmonie und oder Wärme, Zärtlichkeit etc.
In andere Sprachen ist das Wort Sehnsucht übrigens schwer zu übersetzen. Ähnlich wie auch das Wort Gemütlichkeit. Das liegt daran, dass wir Deutschen gerne komplexe Wortkombinationen bilden. Diese können dann nicht originalgetreu übersetzt werden, weil eine Übersetzung den Sinn des Wortes verändern würde.
Wonach, ja, ich glaube, die deutsche Sprache besonders die Möglichkeit besitzt, Gefühle auszudrücken über solche komplexen Konstruktionen. Und dann kommt, denke ich, noch hinzu, also jetzt zum Beispiel insbesondere bei dem Wort Sehnsucht, dass eben beide Teile von ihrem Ursprung her teilweise auch Entwicklungen erfahren haben. Ja, und diese komplexe Etymologie, die macht es dann eben auch wieder schwer, sowas einfach in eine andere Sprache zu übertragen.
Deswegen werden manche deutschen Wörter auch einfach im Original in andere Sprachen übernommen. Der Deutsche Sprachrat hat untersucht, was für Wörter das denn genau sind. Das Ergebnis? Im Ausland sind vor allem deutsche Wortkombinationen beliebt, die Gefühle beschreiben. Also auch die Sehnsucht, sagt die Sprachforscherin Christine Möhrs.
Jutta Limbach beschreibt das, finde ich, ganz schön. Ich darf jetzt einmal zitieren. Sie sagt, wir mit unserer deutschen Sprache sind also wahre Meister der Inniglichkeit, also der Innerlichkeit. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, der bei Sehnsucht eine ganz besondere Rolle spielt.
Christine Möhrs vom Institut für Deutsche Sprache in Mannheim über das Wort Sehnsucht. Gerade in der deutschen Romantik hat die Sehnsucht viele Köpfe und Gemüter bewegt. Darüber gleich mehr im Gespräch mit dem Philosophen Rüdiger Safranski.
Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, o Herr. Das ist der Titel unserer Sendung, das Thema über die Sehnsucht. Es zitiert den wohl berühmtesten Satz des Kirchenvaters, Bischofs und Heiligen Augustinus. Er lebte vor gut 1650 Jahren in einer unruhigen Zeit, als das Römische Reich sich aufzulösen begann und Unsicherheit sich breit machte. Die Sehnsucht des Augustinus nach Gott ist nicht zu trennen von seiner Biografie und den Zeitumständen. Der Philosoph Professor Christoph Horn an der Universität Bonn ist mit den Schriften des Augustinus gut vertraut. Guten Tag, Herr Horn.
Schönen guten Tag.
Ein gläubiger Christ wurde Augustinus erst relativ spät. Was hat ihn denn zuvor angetrieben im Leben?
Er hat als junger Mann eine Bildungskarriere gemacht im Feld der Rhetorik. Die antike Rhetorik war sehr, sehr gut entwickelt und er war darin ein Star. Er war so eine Art Rhetorikaufsteiger von seiner nordafrikanischen Heimat, sogar am Kaiserhof in Mailand angekommen. Und er war ein glänzender, gebildeter Gelehrter seiner Zeit, der auch mit Philosophie in Berührung kam, nämlich über Ciceros Schrift Hortensius und die ihn sehr beeindruckt hat. Und da kommt zum ersten Mal bei ihm so dieses Gefühl hoch, dass Philosophie, also die Beschäftigung mit sehr grundsätzlichen Fragen der Lebensführung und der Weltorientierung im Grunde wichtiger ist als die rhetorische Verpackung von politischen Stellungnahmen, gerade als Rhetor am Kaiserhof aufzutreten, heißt ja, dass man unter Umständen für politische Zwecke instrumentalisiert wird. Und das sah er nun also, dass es mehr geben muss.
Und diese wachsende Ahnung, da ist mehr als die Karriere und das genussreiche Leben, führte zu einer Bekehrung.
Ja, und diese Bekehrung muss man nun richtig verstehen. Und eine Lesart wäre, dass er ja doch ziemlich lange Anstoß genommen hat an der gedanklich für ihn irgendwie so schlichten Form des Christentums und auch der literarischen Form der Bibel, mit der er nicht so zufrieden war. Und die Neuplatoniker scheinen ihm eine Brücke gebaut zu haben, sodass er dann den gedanklichen Wert und auch den ästhetischen Wert des Christentums stärker schätzen konnte.
Wie sah denn diese Brücke gedanklicher Art aus?
Das ist genau der Punkt mit der Sehnsucht, den Sie als Ausgangspunkt genommen haben. Also diese Vorstellung davon, dass Menschen in sich ein Verlangen tragen, danach sozusagen zu ihrem Ursprung zurückzukehren, ist ein zentraler Gedanke der neuplatonischen Ethik. Wir sind sozusagen Seelen, die in diese Welt geraten sind und nun in dieser Welt feststellen, dass man sich nicht so vollständig in ihr wohlfühlt und kongruent fühlt, sondern zu den himmlischen Wurzeln zurückstrebt. Und das ist dieses ursprüngliche Verlangen nach den Wurzeln im göttlichen Reich. Und das ist nun für Augustinus auch prägend. Also diese spirituelle Sehnsucht ist auch eine rationale Sehnsucht. Der Punkt ist, dass Spiritualität und Rationalität für Autoren wie Augustinus direkt zusammenfallen. Eine philosophische Spiritualität.
Seine Sehnsucht zu Gott, könnte man das nicht auch als ein ja fast quälendes Ringen um die Nähe Gottes beschreiben?
Richtig, also es ist mit Sicherheit eine Auseinandersetzung um das philosophische Gottesbild einerseits und diese Gotteserfahrung andererseits, nicht? Was ihm also ganz lange im Weg stand, ist die Vorstellung davon, wie kann ich ohne meinen Intellekt preiszugeben, an einen Gott glauben, der mit diesen und jenen Eigenschaften geschildert wird.
Er hat immer wieder versucht, Gott in sich zu spüren und hat ja auch gefragt, seine Sehnsucht zu Gott, wie komme ich ihm näher, welche Wege ist er denn gegangen?
Also ein ganz berühmtes literarisches Beispiel dafür ist die Ostia-Vision, die er mit seiner Mutter Monika zusammen gehabt haben soll, die er auch selber beschreibt. Und die beschreibt er so, dass er sich von den Dingen der gegenständlichen Welt schrittweise löst. Also das ist eine Art von spirituellem Aufstieg, bei dem man die Dinge der sinnlich erfahrbaren Welt hinter sich lässt, sich von ihnen befreit und dann die Seele öffnet für die Gotteserfahrung. Und diese Art von Beschreibung gibt es in seinem Werk häufiger, aber eben die Ostia-Vision ist die berühmteste Textstelle, den ich den Hörerinnen und Hörern auch sehr empfehlen würde.
Waren seine Wege, um seine Sehnsucht nach Gott zu stillen, das Gebet und die Askese?
Also unbedingt ja. Das Gebet geht bei ihm so weit, dass auch die literarische Form vieler Texte, natürlich besonders der Confessionis, neben dem argumentativen Duktus der Philosophie der Gebetsduktus ist. Also er spricht mit Gott in Du-Form im Text der Confessionis, fällt also sozusagen direkt in den Gebetsduktus und kommt dann wieder auf die philosophische Argumentation, dann auch auf die biografische Selbstreflexion. Das ist ein sehr besonderer Text, der sich sehr schön liest und sehr zugänglich ist. Gebet ist für ihn generell sehr wichtig zur inneren Selbststabilisierung und Selbstöffnung. Das spielt für eine große Rolle, ja.
Sagt Professor Christoph Horn von der Philosophischen Fakultät an der Universität Bonn. Herr Horn, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch über Augustinus und seinen intellektuell inspirierten Sehnsuchtsweg zu Gott.
Es geht heute um die Sehnsucht. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers.
Die Sehnsucht nach Gott bewegte den Kirchenvater Augustinus. Im Beten stille er seine Sehnsucht, so schreibt er. Auch die Romantiker des 19. Jahrhunderts waren erfüllt von der Sehnsucht nach etwas Höherem. Professor Rüdiger Safranski ist Philosoph und Kenner der Romantik. Guten Tag, Herr Safranski.
Guten Tag.
Wie unterscheidet sich die Sehnsucht der deutschen Romantik von der des Kirchenvaters Augustinus?
Der Augustinus sehnt sich nach dem Punkt, dass er Ruhe findet in Gott. Ruhe ist ein Stichwort. Die romantische Sehnsucht liebt die Sehnsucht selbst. Sie liebt gerade das Unruhige.
Inwieweit spielte bei den großen Vertretern der Romantik Gott eine Rolle als Ziel ihrer Sehnsucht?
Das trifft den Kern der Romantik, wenn man darauf achtet. Es ist nämlich so, die Romantik ist noch sehr religiös, aber sie ist es mit anderen Mitteln. Sie ist es, ich würde mal sagen, mit ästhetischen Mitteln. Der Gott der Offenbarung spielt nicht mehr die entscheidende Rolle, sondern, so wie der Schleiermacher, der große Theologe, das gesagt hat, dieses Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit und auch das Gefühl nach Unendlichkeit. Romantisch ist eine ganz unbestimmte Art von Religiosität, wo das Transzendieren, das über den Jetztpunkt hinausgehen, das Entscheidende ist. Also Romantik ist Fortsetzung der Religion mit anderen, vor allem ästhetischen Mitteln.
Sie sagten es ja, für Augustinus war das Gebet und eben die Offenbarung, die Heilige Schrift, Mittler zum Höheren, zum Jenseitigen, zum Transzendenten. Wie hat sich denn in der ästhetischen Ausrichtung der Romantik ein Mittler ergeben? War es das persönliche Ich? War es die Poesie?
Ja, es ist ganz gut, dass Sie jetzt hier auf die Bibel zu sprechen kommen. Der Schleiermacher, dieser große romantische Theologe, der hat ja mal gesagt, ja, Bibel, die kann sich jeder zur Not selber schreiben. Also man ist nicht mehr angewiesen, das sagte der junge Schleiermacher, später dachte er als Kirchenmann auch etwas anders, aber zunächst einmal ist Religion, auch Bibel und so etwas aus der subjektiven Eigenmacht, alles selber zu erzeugen. Das heißt, die Romantiker waren von ihrer eigenen imaginativen, fantastischen Mächtigkeit sehr, sehr überzeugt. Es kommt übrigens noch eine Sache dazu, das gehört zur Romantik, weil wir da über Sehnsucht sprechen, dass sie das Gefühl selbst lieben und fühlen wollen. Man ist verliebt, ist aber ins Verlieben verliebt. Man ist sehnsüchtig, genießt aber dieses Gefühl der Sehnsucht. Man will gar nicht ankommen, sondern man will das Gefühl der Sehnsucht auskosten. Denn das Ankommen könnte ja langweilig und enttäuschend sein.
Gehen wir vielleicht noch mal kurz auch auf die Heilige Schrift insofern ein. Das ist ja eine Überlieferung. Spielt also in der Vergangenheit eine Rolle, die in die Gegenwart hineinwirkt. Welche Rolle spielt denn die Vergangenheit für die Sehnsuchtssuche in der Romantik?
Eine große Rolle. Die Romantiker gehören gerade auch als geistige Bewegung im frühen 19. Jahrhundert zu denjenigen, die wieder die Tiefe der Geschichte erfassen wollen. Novalis beschreibt einen berühmten Aufsatz über das christliche Abendland voller rückwärtsgewandter Sehnsucht, als die Menschen noch unter einem gemeinsamen Himmel gelebt haben. So schwelgt er darin. Das heißt, die Romantiker sind eigentlich konservativ. Sie wollen das Alte in der Erinnerung festhalten und daraus auch eine Zukunft machen.
Welche Rolle spielte die auch schon damals wirkende Säkularisierung für diese romantische Sehnsucht?
Ja, die Romantik ist eine Antwort auf die Säkularisierung. Die Romantiker leben davon, dass sie Angst haben vor der Trivialität, vor dem Ökonomismus, vor dem Plattmachen, vor der Entzauberung der Wirklichkeit. Die Romantiker haben das Gefühl, dass die Moderne sehr leistungsfähig ist, aber die ganze Wirklichkeit um viele Dimensionen schrumpft und sie wird blass, ökonomisch erfolgreich, aber sinnleer. Das war die große Befürchtung der Romantik und darin sind sie auch sehr aktuell, denn das ist ja genau geschehen. Die Romantik rebelliert gegen das Gefühl des wachsenden Nihilismus.
Auch die Romantiker mussten sich ja der Tatsache stellen, am Ende eines Lebens, auch voller Sehnsucht, steht der Tod. Welche Rolle spielt da der Tod?
Ja, der junge Novalis, der große, exzessive Romantiker, der hat nun eine ganze Todessehnsucht kultiviert, weil natürlich aus diesem platonischen Gefühl, dass die Seele weiterleben wird irgendwie und dass der Zustand des Todseins zugleich ein Zustand des anderen Lebens ist. Das war für Novalis zum Beispiel eine entscheidende Sache. Das war nicht für alle Romantiker so. Es gab auch große Todesangst. Natürlich. Aber die Romantiker versuchten dann doch auch dem Tod gewissermaßen das triviale Gesicht wegzunehmen und ein Geheimnis daraus zu machen.
Heute ist es ja auch so, wir stehen in einer digitalisierten Welt. Säkularisierung spielt eine große Rolle. Spielt da auch noch die Sehnsucht als Thema der Philosophie eine Rolle?
Weniger, weil das Kennzeichen der Digitalisierung ist, dass mit einem Mausklick kann man in der Ferne sich alles in die Nähe holen. Das heißt, mit der Digitalisierung, die Entfernung wird entfernt. Und wenn die Entfernung entfernt wird und mit einem Mausklick die Nähe da ist, global, ja, dann ist es natürlich so, dass die Sehnsucht gar keine Chance mehr hat.
Also wir leben heute in einer Zeit, philosophisch gesehen, der die Fähigkeit zur Sehnsucht abhanden gekommen ist?
Ziemlich, ja. Zum Beispiel kommt die Fähigkeit abhanden, den Aufschub, also warten zu können, zwischen dem Bedürfnis und seiner Erfüllung einen langen Zeitraum zu legen.
Sagt der Philosoph Rüdiger Safranski über die Sehnsucht heute mit Blick auf die große Zeit der Sehnsucht im 19. Jahrhundert. Herr Safranski, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Domradio das Thema. Wir spüren dem Thema Sehnsucht nach. Auch in der langen Geschichte der Opern zieht sich das Thema Sehnsucht durch. Einige Beispiele kennt die Kölner Opernintendantin Dr. Birgit Meyer und sie ist hier bei mir im Domradio-Studio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Wie stark ist das Motiv Sehnsucht in der Opernliteratur? Kann man das so ermessen?
Ja, das Thema Sehnsucht ist ein großes Thema in der Oper. Also die Sehnsucht nach Liebe, nach Vereinigung, auch die Sehnsucht nach Erlösung, nach einem guten Ausgang, einem guten Ende. Wie wir wissen, in der Opernliteratur geht es mal so und mal so aus. Es gibt Werke wie zum Beispiel La Traviata, wo eine Frau im Mittelpunkt steht, die sich nach der großen Liebe sehnt und wirklich einem Miteinander mit einem anderen Menschen, die nicht die Erfüllung dieser Liebe am Ende erlebt und dann sogar stirbt. Aber es gibt auch Sehnsucht, die erfüllt wird, zum Beispiel zwischen Tamino und Pamina in der Zauberflöte, die sich am Ende finden, nachdem ja Tamino einige Prüfungen bestehen muss, die er alle erfolgreich absolviert. Ja, das Thema Sehnsucht, das ist, ich würde mal sagen, ein beherrschendes in der Opernliteratur.
Es gibt ja auch ein Erlösungsmotiv in den Opern. Inwieweit hat das christliche Vorzeichen?
Dieser Erlösungsgedanke in der Kunst, in der Oper ist nicht unbedingt religiös motiviert, sondern da geht es einfach um die Beschäftigung mit unserem Dasein, mit unserem in die Welt geworfen sein. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Und da ist es auch der Wunsch, das zu gestalten oder Antworten zu geben oder diese Fragen zu thematisieren. Eine Oper, wo der Erlösungsgedanke so ganz besonders explizit im Vordergrund steht, ist ja der Parsifal von Richard Wagner, dass sich diese Wunde des Amphortas schließt, was ja dann am Ende der Oper auch der Fall ist, durch eben Parsifal.
Der wird ja wirklich fast wie eine Christus-Erlöserfigur oft inszeniert. Wird das dem Wagner, dem Werk gerecht?
Ich denke, das hätte Wagner wahrscheinlich gefallen, aber ich würde da jetzt nicht unbedingt so weit gehen, ja, dass der Parsifal jetzt ein Erlöser für die ganze Menschheit ist, sondern er ist es halt innerhalb dieses Werkes und innerhalb dieses Kontextes.
Sehnsucht heißt ja etwas, sich ersehnen, was noch nicht ist. Welche Wege gehen denn die Operngeschichten, um in Richtung Erfüllung der Sehnsucht zu gelangen?
Der Weg führt ja auch dann oft nicht unbedingt zur Erfüllung der Sehnsucht. Ein Werk, wo eine große Sehnsucht auch eigentlich von Anfang bis Ende im Raum liegt, ist La Bohème von Puccini, wo es ja sich gleich im ersten Akt Begegnung ereignet zwischen Rodolfo und Mimi und wo dann aber im Verlauf der ganzen Oper sich diese Unmöglichkeit herausstellt, diese Sehnsucht auch wirklich zu leben, die Liebe zu leben und wo es dann am Schluss auch wieder mit dem Tod der Protagonistin endet.
Ist die Sehnsucht nach vollkommener Liebe oder Lösung in der modernen oder zeitgenössischen Opernliteratur überhaupt noch ein Thema?
Doch, das ist es durchaus noch. Also wenn man zum Beispiel an die Oper Solaris denkt von dem Detlef Glanert, die wir ja noch im Blauen Zelt zur deutschen Erstaufführung gebracht haben. Da geht es um eine Station im All, auf der ein Forscher ist, die Hauptperson der Oper, dieser Kevin, um herauszufinden, wo denn der Ursprung des Lebens ist und ob da irgendwas ist und ob da noch andere Welten sind. Und da gibt es dann zum Beispiel so eine Sehnsuchtsaria auch von dieser Hauptfigur, von diesem Kevin, der dann sagt, nicht andere Welten brauchen wir, sondern Menschen brauchen wir. Das heißt also im Sinne von einem Gegenüber und jemand, mit dem man kommunizieren kann. Auch nochmal Eroberung von Mexiko, eines der wirklich großen Werke der zeitgenössischen Musik, eigentlich schon ein Klassiker. Da gibt es ja auch so drei Hauptbegriffe, männlich, weiblich, neutral. Und da geht es ja auch um die Sehnsucht der Verbindung von Mann und Frau, von Weiblichem und Männlichem. Das ist dort in der Oper dann dargelegt, also anhand der Kämpfe der spanischen Eroberer gegen die Azteken. Und auch hier gibt es Gesangs, sagen wir, Partien, die eine Sehnsucht nach Vereinigung zum Ausdruck bringen. Und dann aber auch wieder, dass man auch aus der Musik sehr genau heraushört, dass diese Vereinigung dauerhaft irgendwie nicht gelingt.
Also eine unerfüllte Sehnsucht zieht sich durch die gesamte Opernliteratur, wenn man das vergleicht, ne?
Ja, ich denke, das ist ja auch eine Triebfeder.
Die Sehnsucht nach Frieden, ist das ein Thema?
Wir hatten letztes Jahr von Walter Braunfels eine Oper, Szenen aus dem Leben der heiligen Johanna. Und da erleben wir auch den Chor in einer ganz großen Partie. Die Sehnsucht eben der Menschen, dass diese Johanna sie befreit oder erlöst, ja, aus einer schwierigen Situation, auch einer politisch schwierigen Situation, in der die Menschen leben. Auch da hat Braunfels Sehnsucht in eine musikalische Sprache gebracht, nach Freiheit und
ja, auch dem guten Menschen, ne?
Ja.
Der dich durch nichts davon abbringen lässt, von seinem Ziel gut zu sein.
Ja, und dann eben auch nach einer Figur, die vorangeht, die mutig voranschreitet und der man folgen kann. Also auch den Wunsch, dass jemand da ist, an dem man sich orientieren kann.
Ohne Furcht.
Ja.
Sagt die Kölner Opernintendantin Dr. Birgit Meyer über die Sehnsuchtsmotive in der Oper. Und in der kommenden Stunde geht es um die Sehnsucht als Motivationsfaktor in der Kunst. Herzlich willkommen zur Sendung Domradio, das Thema. Wir gehen der Frage nach, welche Wege die Menschen gehen, um ihrer Sehnsucht Ausdruck zu verleihen. Am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers.
Wir sind auf den Spuren der Sehnsucht in unserer Sendung Domradio, das Thema. Auch in der Kunst ist Sehnsucht Motiv und Motivation. Wie Künstlern ihre Werke von der Sehnsucht inspiriert sind, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Marc Steinmann, stellvertretender Direktor des Erzbischöflichen Kunstmuseums Columba. Guten Tag, Herr Steinmann.
Guten Tag.
Herr Steinmann, sind Künstler bei ihrer Arbeit von Sehnsucht geleitet?
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses so merkwürdige Wort Sehnsucht, was ja eine Spezialität von uns Deutschen ist, was einmal aus dem Sehnen besteht, das ist ja noch übersetzbar, übertragbar auch in andere Sprachen, dieses Wünschen, Begehren. Interessanterweise weiß man auch nicht so genau, was sehnt man da eigentlich. Die Offenheit des Horizonts, das ist so ein Stichwort für das Sehnen. Und dann haben wir das noch kombiniert mit der Sucht. Da sind wir eigentlich schon im Pathologischen, im Krankhaften. Ich will es aber lieber mal positiv übersetzen, das nicht loslassen können, das Dranbleiben. Und da fühle ich mich dann sehr an Atelierbesuche bei Künstlern erinnert. Wenn man dann zu denen kommt und sieht, wie die arbeiten, manchmal wissen die gar nicht, wo läuft das hin? Was will ich da eigentlich machen? Die haben nicht den Entwurf und wissen dann, ich arbeite jetzt fleißig und bin dann in 5 Monaten fertig mit dem 3-Meter-Bild. Nein. Man macht etwas, von dem man gar nicht so richtig weiß, wo geht's hin. Dann macht man, das macht man täglich. Das ist wie wir heute ins Büro gehen, so gehen die ins Atelier und arbeiten. Dann ist das Bild vielleicht fertig, aber man arbeitet am Thema wieder weiter mit dem nächsten Bild. Es findet kein Ende. Und wenn man sich dann die Ateliers anguckt, die sind voll. Die wissen manchmal gar nicht, wohin mit den vielen Produkten, die da haben.
Geleitet von der Sehnsucht, die unstillbar ist, ist denn diese Spannung zwischen diesem noch nicht, aber bald zu Ende, aber dann ist schon wieder dieses noch nicht, ist das für Künstler auch eine leidvolle Erfahrung?
Leid und lustvoll, beides wohl. Und für uns ist immer spannend, wir fragen dann immer, wann ist der Punkt, wo das Bild fertig ist? Und das ist sehr schwierig, da Kriterien zu finden. Die meisten Künstler sagen, man merkt das einfach. Man hat dann den Pinsel in der Hand und weiß, jetzt noch ein Farbtupfer mehr, dann ist das Bild kaputt. Und das ist dann der Punkt, wo man weiß, das Bild ist jetzt erstmal fertig. Aber dann setzen die sich ja in der Regel gleich schon an das nächste Bild, was mit ähnlichen Problemen operiert, wie das, was sie gerade fertig bekommen haben. Also das Thema wird dann in einem nächsten Bild weiter fortgesetzt.
Können denn die Künstler überhaupt ausdrücken, wohin ihre Sehnsucht sie bringt oder leitet, was das Ziel ihrer Sehnsucht ist? Was wollen sie erfüllen?
Ja, viele haben gar kein konkret definiertes Ziel. Da ist das Thema die Farbe oder die Form oder irgendwas und dann lässt man da etwas entwickeln. Manche lassen auch einfach laufen, die wissen noch gar nicht, mache ich jetzt ein Gitternetz, ein Ornament oder gibt das was Flächiges? Das ergibt sich dann im Tun. Manchmal geht der Reiz vom Material aus. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist genau das Spannende, dass es da sehr intelligente, sehr belesene, sehr erfahrene Menschen gibt, die einfach machen, ohne dieses Ziel so konkret benennen zu können.
In der klassischen Malerei vor allen Dingen werden ja auch Sehnsuchtsbilder erstellt, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Welche Sehnsuchtsmotive werden da vor Augen geführt?
Also ein wesentlicher Teil des Menschseins ist die Sehnsucht. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann gibt es auch Darstellungen von Menschen in der Kunst, die dieser Sehnsucht nachgehen. Und da gibt es natürlich Klassiker. So ein Bild, das kennt wahrscheinlich jeder, ist von Anselm Feuerbach. Das ist die Iphigenie. Gibt es in 3 Versionen. Die bekannteste hängt in Stuttgart in der Staatsgalerie. Da ist diese Tochter von Agamemnon, die ja geopfert werden soll, damit die Griechen guten Wind haben. Und die Göttin Diana entführt sie auf die Insel Tauris. Und sie sitzt jetzt auf dieser Insel. Und was tut sie da? Sie will nach Hause. Sie sehnt sich nach der Heimat. Und genau diese Szene malt der Anselm Feuerbach. Das ist eine Reihe von Bildern, die eben von 1858 bis 1875 entstanden sind. Und das in Stuttgart, das ist eben deswegen so spannend. Sie sitzt am Ufer der Insel in einem sehr schweren stofflichen Mantel gehüllt. Der hat so eine Steinfarbe. Also eigentlich ist das eher ein gewaltiger Steinbrocken. Sie hat schwarze Haare, also sie ist von diesen Formen und Farben her sehr präsent, eigentlich wie so ein Felsblock, aber eigentlich ist sie gar nicht da. Sie ist weg mit ihren Gedanken und zwar über das Meer hinaus, eben zur Heimat, die man nicht sehen kann. Man spürt förmlich als Betrachter dieses Sehnen. Naja, und das ist einmal die Darstellung dieser Iphigenie, aber es ist natürlich auch ein Sehnsuchtsbild, was die Griechenland-Sehnsucht der Zeit ausdrückt. Ende des 18. Jahrhunderts, da sucht man das Land der Griechen mit der Seele. Dann gibt es noch einen zweiten Klassiker, der eigentlich bekannt ist. Der hängt in Frankfurt im Städel, Goethe in der römischen Campagna, von Tischbein gemalt. Da ist der große Goethe auf seiner Italienreise im Reisemantel, ein beiger, schwerer, großer Mantel gekleidet mit Reisehut. Und da hat sich ausgebreitet auf einem ägyptischen Obelisken. Hinter ihm ein Relief mit einer Szene von Iphigenie und Orest. Und daneben ein Kompositkapitell. Das ist nicht zufällig da, sondern das ist natürlich mit Absicht. Da ist einmal Ägypten, Griechenland und Italien, also Rom gemeint. Damit ist die ganze Antike, die ganze klassische Antike gemeint. Und das Ganze spielt sich dann in Italien, in der Landschaft um Rom herum ab. Und das ist ein Programmbild für die Italiensehnsucht, die wir Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts auch haben. Dieses berühmte Lied, kennst du das Land, in dem die Zitronen blühen? Nicht? Das ist, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zieht sich noch bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts fort, wo eine Urlaubsreise unbedingt in den Süden nach Italien gehen musste. Wahrscheinlich sind das auch Bilder, die uns heute immer noch prägen und die dann wahrscheinlich auch noch so eine Sehnsucht auslösen. Das sind natürlich alles Idealbilder und jeder, der selber mal gereist ist, weiß, die Realität kann sehr anders sein.
Also, Sehnsuchtsbilder sind Idealbilder, Bilder von einem idealen Zustand, man könnte ja auch sagen, paradiesische Zustände und darüber gleich mehr. Domradio, das Thema. Sehnsuchtsbilder von fernen Ländern, ein beliebtes Motiv in der Kunst, das bis heute Menschen bewegt. Doch es gibt auch Sehnsuchtsorte außerhalb der irdischen Welt. Herr Steinmann, wie wichtig sind solche Motive in der Kunst?
Oh ja, die sind sogar ganz wichtig. Also wir Menschen haben wohl eine Ursehnsucht. Das ist die nach einem Ort oder einer Welt ohne Sorgen und Nöten. Und da sind wir natürlich beim Paradies. Das kennen wir aus der Genesis. Wird als ein von Gott angelegter Garten, der Garten Eden, beschrieben, auf dem Bäume wachsen, die verlockend anzusehen sind, mit köstlichen Früchten. Und in der Mitte haben wir dann den Baum des Lebens und diesen fatalen Baum der Erkenntnis stehen. Das ist so die Beschreibung. Und dann haben wir eben die Menschen, vertreten durch Adam und Eva, die dort im Einklang mit der Natur leben. Und das ist natürlich ein starkes sprachliches Bild und das hat die Künstler immer gereizt, das entsprechend dann auch umzusetzen.
Aber es gibt da auch ein Gegenbild.
Ja, das Paradies taucht ja zweimal auf. Wir haben das einmal am Beginn der Welt, das ist dieser Garten Eden. Und dann ist die Welt ja irgendwann durch den Sündenfall belastet und sie ist irgendwann zu Ende. Und was kommt dann? Da haben wir die Apokalypse und das wird dann im 13. Jahrhundert in der Scholastik schön sortiert. Dann haben wir drei Jenseitsorte. Wir haben einmal die Hölle, das Inferno, auch wieder unterteilt mit 9 Kreisen. Dann gibt es das Fegefeuer, das Purgatorio mit 7 Bezirken und dann schließlich den Himmel, Paradiso aus 9 Sphären. Da sind wir Deutschen ein bisschen schwach. Wir haben ja nur den Himmel, also Sky and Heaven im Englischen. Die differenzieren da ja sehr schön. Nicht? Einmal den Himmel, wo die Wolken fliegen und dann den transzendentalen Himmel, dieses Paradiso. Naja, und das sind die Bereiche, in denen man jetzt in der Kunst arbeitet. Also wir sind in Köln, im Rheinland. Eine Spezialität sind die wunderbaren Reliquienschreine der Spätromanik. Und die fallen erstmal dadurch auf, dass sie aus Gold sind. Das heißt, wenn ich den Kirchenraum betrete und ich sehe diese Schreine da in der Entfernung, dann leuchten, dann strahlen die. Und da geht es natürlich um die Beschreibung des himmlischen Jerusalems, wie es in der Apokalypse bezeichnet wird, das angeblich aus reinem Gold und reinem Glas ist. Auch das ist interessant. Wir haben diesen Garten Eden als Beschreibung von Natur, von Pflanzen. Und dann kommt in der Apokalypse die Beschreibung für das, was da positiv sein könnte, dieser Himmel, als Architekturbeschreibung. Also das ist ein Sichtbarmachen für dieses Endziel. Aber auch so eine Kathedrale wird verstanden als ein Abbild des himmlischen Jerusalems.
Also wenn wir vor dem Kölner Dom stehen, könnte man sagen, wir stehen vor einem paradiesischen Sehnsuchtsort.
Das ist ein Sehnsuchtsort, genau. Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist so ein Geschmack von dem, was sein könnte. Nicht eins zu eins, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber die Qualität, das Leuchten, die Größe, dieser Eindruck, den das Ganze hat, das wird dann das Paradies sein.
Das sind Beispiele aus der christlich motivierten Kunst und Architektur. Wenn wir jetzt auf heute schauen, das ist eine Zeit, da ist die Kunst eher weniger religiös motiviert. Gibt es da trotzdem so etwas wie das Motiv Sehnsucht, auch für Künstler ohne Gottesbezug?
Ja, das setzt ja eigentlich schon im 19. Jahrhundert ein, dass man Paradies und Hölle ins Diesseits versetzt. Aber durchaus auch heute findet man Sehnsüchte umgesetzt. Ich denke an glatte Oberflächen von Kunstwerken, also Jeff Koons oder Thomas Schütte. Das sind sicherlich auch umgesetzte Sehnsüchte. Wenn ich an die Malereien oder Bilder von Neo Rauch denke, da werden Geschichten scheinbar erzählt. Man steht davor und sagt, ja, da finde ich mich jetzt ein, das ist eine Geschichte. Und dann merkt man aber sehr schnell, man kriegt sie gar nicht entschlüsselt. Da sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, Sehnsucht wohin, an das nicht Greifbare, nicht Fassbare. Also auch damit wird gespielt. Es wird natürlich auch ganz klassisch mit Idyllen gespielt. Das hat natürlich auch eine lange Tradition, geht eigentlich zurück auf diese Paradiesdarstellung, die wir seit dem Mittelalter haben, wo wirklich mit diesem Garten gearbeitet wird, dieser umschlossene Garten, wo die Mutter Gottes drin sitzt, wo minutiös die Pflanzen erkennbar sind, Heilpflanzen, Nutzpflanzen. Damit wird sogar auch in der modernen Kunst gespielt.
Es gibt ja auch in der Moderne die Aktionskunst. Das ist eine flüchtige Kunst, die nicht wiederholbar ist. Kann so eine Kunst, die einmal passiert und vorbei ist, hat die auch so etwas wie einen Faktor Sehnsucht?
Ja, das Ephemere, das gehört natürlich mit zur Sehnsucht. Dieses Nicht-Greifbare, das spielt da natürlich schon eine Rolle. Und wir tun dann wieder alles, um es greifbar zu machen, indem wir Fotodokumentation machen, Relikte aufheben, um das wieder zu fassen. Auch das ist wieder typisch. Auch so dieses Element der Sehnsucht ist dann doch versuchen, irgendwie zu packen.
Marc Steinmann, stellvertretender Direktor des Erzbischöflichen Kunstmuseums Columba, über Sehnsucht als Motiv und Motivation in der Kunst. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte schön.
Unser Thema ist heute die Sehnsucht, am Mikrofon für Sie, Birgit Schippers.
Sie hören Domradio und Sehnsucht ist unser Thema. Sein oder nicht sein, diese existenzielle Frage stellt sich Prinz Hamlet, der berühmteste Held in Shakespeares Werken. Ihn hat eine zerstörerische Seite der Sehnsucht erfasst, die Todessehnsucht. Der Kölner Schauspielintendant Stefan Bachmann hat Hamlet für das Schauspiel Köln inszeniert. Guten Tag, Herr Bachmann.
Guten Tag.
Klar, Sie haben sich intensiv mit Hamlet beschäftigt. Was ist Hamlet für ein Mensch für Sie?
Also Hamlet ist auf jeden Fall ein Getriebener, der mit der Situation, die er vorfindet an seinem Hof, an den er zurückgekehrt ist, nicht mehr klarkommt oder nicht mehr umgehen kann. Der auch eine große Sehnsucht in sich trägt, vielleicht die Todessehnsucht, wenn man das so sagen möchte.
Warum erfasst ihn denn die Sehnsucht nach dem Tod?
Der Hamlet hat seinen Vater verloren, der eben pikanterweise auch Hamlet heißt. Es ist für ihn wahnsinnig schwer, über diesen Verlust wegzukommen. Es kommt dann auch noch dazu, dass seine Mutter sofort einen anderen gefunden hat. Das ist der Bruder des verstorbenen Vaters. Dann erscheint ihm noch der Vater eben als Geist. Und in dieser Begegnung wird Hamlet nicht nur mit den Qualen sozusagen konfrontiert, die nach dem Tod auf jemanden warten, sondern davon berichtet sein Vatergeist, sondern eben auch mit der erschütternden Nachricht, er ist also nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern er ist vom eigenen Bruder umgebracht worden.
Und damit bricht eben für ihn auch eine Welt zusammen. Wird ein Getriebener, weil er weiß gar nicht mehr, wo bin ich überhaupt noch zu Hause. Alles, was war, ist nicht mehr. Es heißt so schön in dem Text auch von verschmähter Liebe Pein. Was ist diese verschmähte Liebe, unter der er leidet?
Die spielen ja auf dem Monolog Sein oder Nichts, eigentlich der berühmteste Monolog an. Da werden dann eigentlich bei der Reflexion darüber, soll man denn diesen letzten Schritt gehen, soll man Selbstmord machen? Das wäre vielleicht die Erlösung all dieser irdischen Qualen. Und dann ist aber natürlich die ganz große Angst auch da, aber was kommt denn danach? Also erstmal wird Tod mit Schlafen gleichgesetzt, das hätte was ungeheuer Beruhigendes, das wäre irgendwie der Wunsch nach Erlösung eigentlich. Und dann kommt aber gleich der Gedanke daran, aber Schlafen, das bedeutet ja auch Träumen. Und was kommen dann in diesem Todesschlaf für Träume? Ne? Und wenn wir das wüssten und irgendwie da eine Beruhigung hätten, dass es wirklich besser ist im Tod, würden wir es sofort machen. Denn was nehmen wir denn im Leben in Kauf? Und da kommt eben auch unter anderem die Liebespein ins Spiel. Also wir leiden an der Liebe so sehr offensichtlich, dass wir dann vielleicht den Tod eigentlich bevorzugen.
Spielt denn überhaupt für Hamlet der christliche Gott, der ja eigentlich Selbstmord verbietet, eine Rolle?
Also damit wird schon sehr gehadert. Also natürlich Selbstmord nichts, was man tun darf. Und dann würde eben auch die ewige Verdammnis drohen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist jetzt nicht in dem Sinne eine religiöse Reflexion, die in dem Stück stattfindet. Es ist vielleicht eher so eine Art Lebensgefühl. Ich denke manchmal, es hat sowas mit so einem Gothic-Mode auch zu tun. Ja? Es ist ja auch eine sehr, sagen wir mal, zeittypische Figur, der Melancholiker, der schwarz gewandet ist, der sozusagen das Dunkle sucht, der sozusagen auch das Leiden eigentlich zur Lebenseinstellung erklärt. Das ist sozusagen ein vielleicht auch ein Motiv, was man in allen Epochen wieder, sagen wir mal, in verschiedenen Varianten sieht, also auch bis heute. Ich würde sagen, das haben wir heute noch genauso. Ne? Vielleicht also, ist es auch nur eine Phase. Ne?
Hamlet geht durch viele Phasen auf jeden Fall durch.
Also ich finde das erstaunlich, ich kann das nur aus der eigenen Biografie auch sagen, dass paradoxerweise diese Phase, wo sozusagen diese suizidalen Gedanken so eine große Rolle spielen, also wo die Todessehnsucht uns ergreift, ja, dass das eigentlich auch genau in die Zeit fällt, wo man eigentlich sozusagen voll des Lebens ist und eigentlich genau im Aufbruch sich auch befindet. Also es ist eben eine ganz ambivalente Zeit. Vielleicht hat das eine mit dem anderen auch zu tun oder es ist vielleicht das eine ist die Schattenseite des anderen.
Aber wo halt man einfach nicht weiß, wer bin ich, ja? Wo will ich hin und warum bin ich überhaupt?
Wo etwas, womit wir Erwachsene vielleicht gelernt haben, umzugehen, schon einen immensen Druck auslöst. Das ist ja auch bei Hamlet in dem Monolog so schön, dass diese Drucksituation, also er befindet sich ja auch wirklich in einer unglaublichen Drucksituation, weil unglaublich viel von ihm erwartet wird und er merkt, er ist das gar nicht zu leisten imstande. Also es ist eine klassische Überforderungssituation, ja. Modern gesagt würde ich sagen, Hamlet hat eine Art Burnout, kann eigentlich nicht mehr, ja, und da kommt diese Todessehnsucht ins Spiel.
Es heißt ja, er würde so tun, als sei er verrückt. Ist er verrückt oder ist er einfach
klug? Ja, auch das
klug?
Ist sehr schwer. Das ist eben natürlich, also ich glaube, das Stück wäre nicht so berühmt, wenn es so eindeutig zu beantworten wäre. Es wirft vor allem Fragen auf und man kann sich sozusagen wie in einem Labyrinth in diesem Stück, also unendlich verirren. Mhm. Und natürlich jemand, der von der Todessehnsucht ergriffen ist, der neigt natürlich auch. Das ist, ja, wie soll man sagen, modern ausgedrückt, wäre eine hysterische Veranlagung.
Ja.
Was ein ganz wichtiges Thema ist, was ist überhaupt Wirklichkeit? Also wem kann ich eigentlich trauen? Welcher Wirklichkeit kann ich eigentlich trauen? Welcher Version? Und auch das, glaube ich, ist der Auslöser sozusagen der Todessehnsucht, weil die Realität eigentlich nicht mehr zu meistern ist, weil sie kein festes Koordinatensystem ist.
Hamlet, der zerrissene Mensch, der Mensch, der von Todessehnsucht erfüllt ist. Ist Hamlet auch eine Figur, der gerade in die heutige Zeit spricht?
Hamlet spricht in jede Zeit. Hamlet ist in einer gewissen Weise, und das ist interessant, so der erste große Antiheld eigentlich in der Literatur. Also ein Held, mit dem wir uns identifizieren, den wir mögen, obwohl er eigentlich aus lauter Schwächen besteht, ja.
Ja, der aber sehr wohl spürt, dass er keinen Boden unter den Füßen hat.
Ja, insofern natürlich auch eine sehr tragische Figur ist. Und ich glaube, es ist ja so, dass wir das alle natürlich von bestimmten Momenten in unserem Leben auch kennen.
Sagt der Kölner Schauspielintendant Stefan Bachmann über das Motiv der Todessehnsucht bei Shakespeares Hamlet. Herr Bachmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Domradio, das Thema. Die unstillbare Sehnsucht nach etwas Höherem, Schöneren, Besseren gehört zum Menschsein wie Essen, Trinken und Atmen. Sie beschäftigt nicht nur Philosophen, Künstler und Theologen seit Menschengedenken, sondern jeden von uns. Andrea Schwarz ist Buchautorin und Sozialpädagogin und weiß, wie Menschen ganz privat ihre Sehnsuchtswege gehen können. Guten Tag, Frau Schwarz.
Schönen guten Tag.
Gibt es heute in einer Zeit, wo Bedürfnisse so schnell befriedigt werden können, überhaupt noch das Gefühl der Sehnsucht in den Menschen?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob die Menschen Sehnsucht dazu sagen würden, aber das Bedürfnis gibt es auf jeden Fall. Es wird unterschiedlich versucht, damit umzugehen. Manche verlegen es aufs Wochenende, manche verlegen es auf den Urlaub. Neue Anschaffungen, der neue Flachbildfernseher, das neueste Smartphone und wundern sich, dass sie dann doch unerfüllt und leer bleiben, weil sie eben der Sehnsucht nicht den Raum gegeben haben und die Möglichkeiten der Umsetzung, wie sie eigentlich notwendig wären. Ich denke, Sehnsucht geht darum, lebendiger zu werden, einen Sinn im Leben zu finden, mit sich und dem Leben etwas anfangen zu können, was eben über die Ebene von Konsum, von Materiellem hinausgeht.
Sie haben sich auch als Buchautorin mit dem Thema Sehnsucht und den spirituellen Wegen beschäftigt. Und in einem ihrer Bücher, da folgen sie der Botschaft der Wildgänse. Welche spirituellen Wege können Wildgänse vermitteln?
Naja, Wildgänse bei uns überwintern hier inzwischen Zehntausende von Wildgänsen im Emsland. Und in dem Moment, wo man Wildgänse sieht oder sie hört, sie schreien ja permanent, dann geht der Blick automatisch nach oben und man sucht nach ihnen. Und dann schaut man ihnen nach, wie sie dahin fliegen, und dann kann die Erinnerung an die eigene Sehnsucht hochkommen. Sie erinnern mich an das, was möglich wäre, denn Wildgänse ziehen dahin, wo Leben für sie besser möglich ist. Sie geben sich dem Wind, sie haben die Sterne als Freund, sie kennen ihre Rastplätze, haben aber immer ihr Ziel im Blick und verlieren das auch nicht aus den Augen, sondern steuern es sozusagen zielsicher tatsächlich an.
Das heißt, für eine Sehnsucht, die erfüllend ist, braucht man auch Zeit.
Ja, man muss Zeit einkalkulieren. Sehnsüchte werden sicherlich selten von heute auf morgen gestillt. Aber eine richtig gute Sehnsucht schenkt einem auch diesen langen Atem und schenkt einem die Kraft, beharrlich dran zu bleiben.
In der Bibel haben Sie den Evangelisten Johannes als wichtigen Sehnsuchtsweiser entdeckt. Welche Sehnsuchtsbotschaft hat für Sie das Johannesevangelium?
Das Johannesevangelium lädt, genau wie die anderen Evangelien auch und die Bibel insgesamt, lädt dazu ein, sich auf die Spur Gottes oder konkret von Jesus Christus zu begeben, dem hinterherzugehen. Er will für uns Leben in Fülle, das sagt er uns zu. Und wenn wir ihm nachfolgen, theologisch heißt es jetzt Christus, ähnlicher werden. Richard Rohr sagt es ein bisschen flapsiger, der sagt, er färbt auf uns ab, wenn wir bei ihm rumhängen. Wenn wir mit ihm gehen, wenn wir ihn auf uns abfärben lassen, dann kommen wir auf diesen Weg in die Sehnsucht. Und im Johannesevangelium sind es zum Beispiel die 7 Ich-Bin-Worte, die Jesus dort sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirt. Und die können tatsächlich Wegweiser sein, das sind wie uralte Wegbeschreibungen in Richtung Leben und Lebendigkeit, wenn ich sie auf mein Leben übertrage und auf mein Leben umsetze.
Wer aber jetzt erstmal keine Bibel zu Hause hat, was raten Sie den Menschen?
Das können ganz verschiedene Wege sein und auch da gibt es jetzt natürlich keine Reiseanleitung oder Reisebeschreibung, die für alle gilt. Natürlich kann eine Kirche ein wunderschöner Ort sein, um sich selbst und Gott zu erfahren. Für mich ist aber vielleicht die Kurzfassung von Sehnsucht, Gott lässt grüßen. Momente zu suchen, Orte zu suchen, Menschen zu suchen, wo ich erlebe, Gott lässt grüßen. Gott richtet mir sozusagen einen Gruß aus. Das kann in der Natur sein, zum Beispiel, wenn ich diesen Wildgänsen hinterher schaue. Es kann in einer dichten Begegnung sein mit einem Menschen, in einer Umarmung. Das kann in einer stillen Stunde abends bei mir mit einer Kerze und einem guten Buch sein oder einem guten Musikstück. Momente, in denen ich etwas erahne davon, dass Leben mehr ist als nur To-Do-Listen, WhatsApp-Nachrichten, all das, was zu erledigen und zu tun ist, indem ich etwas erahne von dieser anderen Ebene des Lebens und der Lebendigkeit. Nelly Sachs sagt so schön, die Sehnsucht ist eine Stimme Gottes in mir. Und wenn ich diese Stimme Gottes in mir mitbekomme, dann denke ich, bin ich auf diesem Weg. Es geht darum, die Sehnsucht nach der Sehnsucht zu haben, sich danach zu sehnen, diese Sehnsucht immer häufiger und immer öfter zu spüren und mitzubekommen.
Viele Wege gibt es zur Sehnsucht und sie sind wichtig, gegangen zu werden. Das sagt Andrea Schwarz. Sie hat mehrere Bücher über spirituelles Leben und die Rolle der Sehnsucht geschrieben, zum Beispiel Reise in die Sehnsucht, erschienen im Adeo Verlag. Frau Schwarz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Und das war unsere Sendung, das Thema über die Sehnsucht. Am Mikrofon war für Sie Birgit Schippers.